Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Heute geht es um unser Klima und mein Gast ist Marianne Pfaffinger. Ich habe die sympathische junge Frau Anfang März in ihrer Wohnung in München getroffen, wenige Tage vor den Ausgangsbeschränkungen. Der Klimawandel war vor Corona in aller Munde. Die Schüler gingen freitags auf die Straße, Greta Thunberg wurde gefeiert. Jetzt, mit Corona, atmet unser Klima auf. Die Straßen waren wochenlang leer, die Flugzeuge geparkt, die Fabriken gedrosselt, die Fische wieder in den Kanälen von Venedig. Könnte die Krise unser Klima dauerhaft verändern? Nein. Ein paar Monate reduzierte Emissionen, da sind sich die Wissenschaftler einig, reißen das Ruder beim Klimawandel nicht rum. Doch Corona hat gezeigt, dass die Politik sehr wohl schnell und tiefgreifend auf Warnungen der Wissenschaft reagieren und eingreifen kann. Was für eine Chance also, jetzt, wo gerade vieles im Wandel ist, neue Weichen zu stellen. Und so ist das Gespräch und das Thema immer noch hochaktuell. Marianne Pfaffinger ist Biologin, arbeitet in einer großen Münchner Agentur für nachhaltige Entwicklung, aber nicht nur dort, sondern auch ehrenamtlich setzt sie sich für das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Wir sprechen übers Reisen, Hafermilch, den größten Klimakiller und Vögel. Es geht um Treibhausgase, Entschleunigung und Elektroautos. Viel Spaß! Hallo Marianne und danke, dass ich bei dir sein darf.
Hallo Verena, schön, dass du da bist.
Wie ist denn so dein Gemütszustand? Bist du eher so ein hoffnungsvoller Mensch oder eher ein Bedenkenträger?
Oh, ich würde sagen, ich bin generell ein sehr auftriebiger, lebensfreudiger Mensch. Also grundsätzlich schon eher das Positive und ich habe schon immer große Träume gehabt und viel Lust aufs Leben gehabt. Aber ich kann auch durchaus Dinge ernst nehmen, die ernst sind. Und
Würdest du, wenn du heute Schülerin wärst, freitags die Schule schwänzen und demonstrieren gehen?
Ganz klar, ja.
Ja. Du beschäftigst dich ja schon ganz lange mit dem Thema Naturschutz und Klimawandel. Was war denn so der Auslöser? Also gab es so einen bestimmten Moment in deinem Leben?
Ich weiß nicht, ob es einen einzigen Moment gab, aber ich habe in Kanada Biologie studiert, Ökologie mit Schwerpunkt. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend und toll. Es hat mich begeistert, aber ich habe auch immer wieder zu hören bekommen, das war so eine Dauerschleife irgendwie. Ja, und das ist aber bedroht. Ja, und das ist am Aussterben. Und hier schaut's nicht gut aus und so weiter. Und dann fragt man ja, warum denn? Und dann erfährt man immer wieder, ja, weil Lebensraum zerstört wird oder weil invasive Arten eingeschleppt werden, die vertreiben oder wegen dem Klimawandel. Also es kam immer wieder diese mit großer Deutlichkeit raus, hier geht ganz viel kaputt und der Mensch hat ganz viel damit zu tun.
Und dann hast du gesagt, da möchtest du dich weiter engagieren.
Ja, ich habe dann erstmal nach dem Bachelor in Ökologie mir meinen Master überlegt und da bin ich dann, statt jetzt in der Ökologie zu bleiben und wirklich so in die Wissenschaft zu gehen, habe ich mich für was Angewandtes entschieden, also den Master in nachhaltigem Ressourcenmanagement an der TU München, um quasi mal so zu schauen, okay, was hat denn der Mensch da für einen Einfluss drauf und wie kann er einen besseren Einfluss haben? Also statt die Dinge kaputt zu machen, vielleicht auch zu verbessern oder wiederherzustellen.
Jetzt habe ich erfahren, dass du in Kanada und in Deutschland aufgewachsen bist. Und würdest du sagen, deine Kindheit hat dich auch geprägt? Also natürlich geprägt, aber inwieweit hat sie dich auch geprägt in Sachen deinen Blick auf die Natur?
Also richtig aufgewachsen bin ich schon in Deutschland. Ich bin hier immer zur Schule gegangen, aber ich habe eine kanadische Mutter und wir waren oft im Sommer in Kanada so richtig lange dann und Kanu-Trips und so weiter. Also richtig in der Natur, in der Prärie. Ja, das hat mich sehr geprägt. Also mein Vater war total bergbegeistert. Mit dem waren wir immer, oder als Familie waren wir immer in den Bergen hier. Und in Kanada waren wir immer in der Prärie draußen in der Natur. Und da hat man einfach viel erlebt, viel entdeckt. Also ob das jetzt die Natur in den Bergen war, die wir auf den Bergtouren, wir waren jetzt nicht so die Bergrenner, sondern wirklich so die genüsslichen Bergsteiger, die sich alles anschauen und sich Zeit nehmen. Und in der Prärie genauso, einfach mit dem Zelt da wochenlang draußen zu sein. Und da gab es ja eh noch keine Handys, aber wirklich so voll weg von der Zivilisation. Da beschäftigt man sich mit dem, was man da so sieht und entdeckt. Und ich habe mich schon immer total für Tiere interessiert. Also Tiere haben schon immer meine volle Aufmerksamkeit gekriegt. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern, die manchmal auch weitergehen wollten. Oder meiner Schwester. Aber ja, also die haben mich irgendwie schon immer fasziniert. Und da hatte ich viel Gelegenheit in meiner Kindheit.
Und jetzt, nach deinem Studium, warst du erst selbstständig und arbeitest jetzt bei Green City Experience München. Leitest den Bereich Partizipation. Kannst du mir so ein bisschen genauer erklären, in ein paar Sätzen, was du eigentlich heute machst?
Ja, also hat jetzt eigentlich nicht mehr so direkt mit Biologie zu tun. Da bin ich jetzt eher weggekommen davon. Das ist jetzt eher Hobby, dass ich mal Vögel beobachte oder mein altes Ökologiebuch rausziehe. Sondern ich bin jetzt wirklich ganz beim Menschen gelandet, weil ich auch aus meiner Sicht verstanden habe, dass wir miteinander reden müssen, dass wir Dialog brauchen und dass wir gemeinsam Lösungen finden müssen, die dann auch verträglich sind für alle. Und so bin ich da eben dabei gelandet, dass ich jetzt für Städte hauptsächlich oder auch Landkreise, also Kommunen im weitesten Sinne, Partizipationsprozesse leite. Das heißt zum Beispiel, so ein Klassiker für mich ist, es wird ein neuer Verkehrsentwicklungsplan erstellt mit einer Zielsetzung auch, wir wollen klimafreundlicher werden in dieser Stadt. Und dann tun wir uns da zusammen mit Verkehrsingenieuren, das machen wir nicht selber, aber wir sind da Partner für Ingenieure, gehen zusammen rein und die machen dann lauter Messungen und Erhebungen und Befragungen und wir machen den Partizipationsprozess, heißt, wir laden die Bürger ein zu kommen, wir machen auch Umfragen, wir machen Rundgänge und wir gehen in einen ganz intensiven Dialog, um rauszufinden, wo sind die Probleme und wie könnte man sie lösen. Denn man macht es heutzutage nicht mehr so wie früher, dass man sagt, wir machen das alles hinter verschlossenen Türen, wir rechnen da mal ein bisschen und dann sagen wir, wo hier die neuen Straßen hinkommen sollen. Sondern es muss sich ja ganz viel verändern und wir wollen fragen, wo muss sich was verändern, wo kann sich was verändern, worauf habt ihr Lust, was geht und was geht nicht.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, da kommt dann die Stadt wirklich so auf euch zu?
Also im öffentlichen Bereich muss sowas ausgeschrieben werden. Die dürfen uns jetzt nicht einfach so holen, wie es im Business so schön ist, sondern die müssen ihre Projekte ausschreiben und wir scannen Ausschreibungen und werden auch oft von Kommunen direkt angefragt mit der Bitte, uns da zu bewerben. Aber es muss einen ganz offiziellen Prozess durchlaufen, dass wir uns da, also dass wir Angebote schreiben, die einreichen und dann uns gegen Mitbewerber durchsetzen.
Jetzt kommen wir mal zum Thema Klimawandel. Ist ja, wie ich schon anfangs gesagt habe, ein sehr emotionales Thema, finde ich. Hat sich denn unser Klima schon immer gewandelt?
Ja, hat es. Gute Frage. Genau richtig, hat es schon immer. In der Erdgeschichte war die Erde wahrscheinlich schon mal ein kompletter Eisball. Und sie war auch schon viel, viel heißer als heute, mehrmals und so. Also das war schon immer in Bewegung. Aber die letzten 10.000 Jahre war das Klima ungewöhnlich stabil. Und das hat den Menschen auch die Möglichkeit gegeben, sich so zu entwickeln, die Kultur so zu entwickeln, die Gesellschaften. Also es war sehr gut für uns, dass es so war. Und jetzt fängt es wieder an, sich zu verändern, und zwar sehr rapide.
Und wie schlimm steht es jetzt wirklich um unsere Erde?
Leider nicht gut, muss ich sagen. Also ich bin da schon ehrlich. Wir haben jetzt schon eine Erwärmung von 1 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber die letzte Eiszeit war im Schnitt 4 Grad kälter global gesehen. Also 1 Grad ist eigentlich sehr viel. Und wir wissen auch sehr gut, warum sich die Temperatur hierzu erhöht. Die Gründe sind sehr gut erforscht auch. Und da gibt es eigentlich 3 Hauptkriterien. Also das eine ist die Menge an Sonnenstrahlung, die eintrifft auf der Erde. Das hat was damit zu tun, was die Sonne so macht. Also die Sonnenaktivitäten, Sonnenflecken und so weiter. Da kommt mal mehr, mal weniger an. Oder auch Erdumlaufbahnfaktoren, also in was für einer Art und Weise sich die Erde um die Sonne bewegt. Ist es eher langgezogen, ist es eher rundlich, vereinfacht gesagt, und auch in welchem Winkel steht die Erde zur Sonne. Das sind alles so Dinge, die sich immer wieder ändern und das ist sehr gut untersucht. Also das war schon vor über 100 Jahren klar quasi mit den Milankovitch-Zyklen in den 1920er Jahren und das kann man komplett ausschließen. Also die Sonnenaktivität hat tatsächlich etwas abgenommen in letzter Zeit und die kann nicht dafür verantwortlich sein und auch die Erdumlaufbahnfaktoren sind so, dass sie die Erwärmung nicht erklären können. Zweiter Grund ist die Anordnung der Kontinente auf der Erde. Also wenn man mal so einen Superkontinent hat, der über eine Polkappe wandert, dann verändert es das Klima massiv, weil da bilden sich riesen Eisschilde und so weiter. Und das haben wir aber auch nicht, weil in den letzten paar hundert Jahren hat sich da nicht viel getan.
Und der dritte,
das sind die Treibhausgase. Das ist quasi so eine Decke, die um die Welt liegt, eine durchsichtige Decke an Gasen oben in der Atmosphäre und die halten die Wärme drin. Also es kommt Strahlung an, der Boden nimmt die auf, erwärmt sich und es wird Wärmestrahlung wieder emittiert und diese Decke hält die Wärmestrahlung drin. Und diese Decke machen wir immer dicker. Und auch das ist wissenschaftlich wirklich belegt. Also da gibt es einen Konsens dazu, auch wenn der in den Medien nicht immer so dargestellt wird. Es gibt zum Beispiel eine Studie, da gibt es so Metastudien dazu und eine kürzliche hat untersucht die Publikationen von 33.700 Klimawissenschaftlern, also wirklich publizierenden, aktiven Klimawissenschaftlern. Und von denen haben 34 angezweifelt, dass es was mit dem Menschen zu tun hat. Also ein Promille.
Aber gerade das, ich finde immer, man weiß immer gar nicht, soll man denen jetzt glauben oder nicht? Warum wird es uns immer noch so vermittelt? Warum werden manchmal Zweifel gesät, würde ich fast sagen, an diesem, man hat das Gefühl, es wird untertrieben oder es wird übertrieben. Wenn du jetzt sagst, es ist doch wissenschaftlich total klar.
Darauf gibt es, glaube ich, viele Antworten. Ich nenne mal zwei, drei, die mir wichtig sind. Ich glaube, das eine ist einfach die menschliche Psyche. Also keiner will das hören. Und es ist auch wirklich komplex. Also es ist nicht ganz so einfach. Ich habe es jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber es ist wirklich ein komplexes Thema und es ist vor allem sehr langfristig. Und damit tut sich der Mensch schwer, lange in die Zukunft zu denken. Und mit lange meine ich auch schon so 10 Jahre. Aber es gibt auch noch andere Gründe, zum Beispiel, dass, also ich glaube, ein Grund liegt in den Medien, dass es einfach sich besser verkauft, Skandale und Verschwörungstheorien zu präsentieren, als wirklich die langweiligen Fakten, sage ich mal, die sich einfach auch nicht ändern. Also das Einzige, was von der Klimawissenschaft kommt, diese IPCC-Berichte, die zeigen einfach immer wieder, dass die Prognosen verschärft werden müssen. Die sind sehr, sehr vorsichtig mit ihren Prognosen, was zum Beispiel den Anstieg des Meeresspiegels angeht oder die Temperaturen generell. Und die hauen da nichts raus, um irgendwie Panik zu machen, sondern die geben sehr vorsichtige Prognosen raus. Und die müssen immer wieder verschärft werden. Und ein dritter Grund, der nicht zu unterschätzen ist, ist einfach auch, dass es Industrieinteressen gibt, die dem natürlich entgegenstehen. Also es ist zum Beispiel auch belegt, dass Wissenschaftler von Exxon, also von dem Ölkonzern, 1982 eigentlich ziemlich genau berechnet haben, was passieren würde. Also die haben die Entwicklung bis heute eigentlich fast exakt errechnet. Und diese Sachen sind verschwunden. Das ist alles mittlerweile aufgedeckt und belegt, aber die haben diese eigenen Beweise, die sie da selbst errechnet haben, verschwinden lassen, um ihre Interessen zu verfolgen, haben aber lustigerweise ihre Ölplattformen höher gebaut, weil sie mit dem Anstieg des Meeresspiegels gerechnet haben.
Jetzt seit Greta Thunberg hat ja das Thema Klimawandel plötzlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Und man hat auch wirklich den Eindruck, die Leute denken jetzt anders als vor einem Jahr. Bist du glücklich über Greta?
Oh, interessante Frage. Ja, ich würde im Großen und Ganzen sagen, ich bin glücklich über die Aufmerksamkeit, die das Thema jetzt erhält. Die ist auch absolut gerechtfertigt. Ich bin nicht d'accord mit jedem einzelnen Satz, den sie hier gesagt hat, aber im Großen und Ganzen ist es total wichtig, dass wir sie haben. Mir persönlich ist es ein Schmerz, dass nicht andere diese Lücke ausgefüllt haben, die Greta ausgefüllt hat. Für mich stand dieser Platz 10, 15 Jahre leer und ich habe mir da andere schon reingewünscht, aber jetzt ist sie da und bringt das Thema voran und das ist wichtig.
Ja. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen ins Konkrete gehen. Also welche Maßnahmen, sagst du, sind am wichtigsten, um den Klimawandel abzuschwächen oder um die Auswirkungen möglichst gering zu halten?
Wir haben ja vorhin über die Treibhausgase gesprochen und das Schlagwort dazu heißt Dekarbonisierung. Also Carbon, Kohlenstoff, wir müssen quasi schauen, dass wir als Gesellschaft so funktionieren, dass wir nicht noch mehr Kohlenstoff raushauen in die Atmosphäre. Und dazu gibt es kann man sich ganz plakativ merken, die 3 Es und die 3 Vs. Also die 3 Es sind der energetische Dreisprung, Energie einsparen, Effizienz steigern und erneuerbare Energien. Und wirklich auch in dieser Reihenfolge. Also nur die erneuerbaren Energien, sprich jetzt alles nur noch mit Wind und Sonne und so weiter zu erledigen, geht nicht. Dazu haben wir zu hohen Verbrauch und dazu steigt er auch noch weltweit zu sehr an. Das heißt, wir müssen erstmal runterkommen, schauen, dass wir weniger Energie verbrauchen und das, was wir verbrauchen, müssen effizient verbrauchen. Thema LEDs zum Beispiel. Die 3 Vs beziehen sich auf den Mobilitäts- oder Verkehrsbereich. Da heißen die 3 Vs Verkehr vermeiden, verlagern, verträglich abwickeln. Und auch wieder in dieser Reihenfolge. Also vermeiden heißt, ich muss gar nicht unterwegs sein. Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Es ist auch wichtig, dass wir mobil sein können. Aber ich muss nicht jeden Weg machen. Im ländlichen Bereich kann es zum Beispiel bedeuten, dass wir nicht die ganzen Dorfläden abschaffen, sondern im Gegenteil die wieder reinbringen, damit die Leute nicht zig Kilometer mit dem Auto fahren müssen, sondern halt zu Fuß mit dem Rad einkaufen gehen können. Verlagern bedeutet, dass ich statt mit dem Auto zu fahren, ganz platt mit dem ÖPNV fahre oder mit dem Fahrrad. Und verträglich abwickeln ist wieder dieses Thema, statt einem Verbrennermotor habe ich dann E- oder Wasserstofffahrzeug zum Beispiel.
Jetzt habe ich vorher in Instagram gefragt, was denn die Leute für eine Frage an dich haben. Und eine davon, die fand ich richtig gut, die heißt, was ist denn der größte Klimakiller?
Das ist eine Frage der Betrachtung. Einerseits könnte man sagen, es ist die Art und Weise, wie wir Strom erzeugen, also Kohle. Andererseits könnte man sagen, die Treibstoffe, die wir verwenden, also Öl, Kerosin und so weiter. Da müsste man auf die Sektoren genau schauen. Da habe ich jetzt keine statistische Antwort parat, aber ich würde eher sagen, es ist die Herzenshaltung der Menschen tatsächlich. Also es ist die Frage, was muss ich alles haben und ohne was kann ich nicht leben? Und ehrlich gesagt ist es im Herzen des Menschen, glaube ich, dass wir das Klima killen und nicht unbedingt in der Technologie allein.
Jetzt finde ich so krass, ich habe gelesen, dass indem wir jetzt Smartphones benutzen und das Internet benutzen, der Stromverbrauch ja immens auch dadurch steigt und dass auch, also diese Digitalisierung unseren Klimawandel vorantreibt, ja. Also ob wir Videos streamen immer mehr, ob wir online shoppen, all das benötigt Strom und kommt eben nicht nur aus klimaneutralen Energiequellen, im Gegenteil. Allen sowas fand ich erschreckend.
Ja, und da landen wir dann letztlich auch ein bisschen beim Thema Suffizienz. Also wie viel brauche ich eben und muss immer alles besser, schöner, schneller, toller werden? Oder kann ich auch einfach mal ja mit weniger zufrieden sein? Und das klingt immer gleich so nach Verzicht, aber tatsächlich sind wir auch gesellschaftlich auf dem Trip von Entschleunigung und weniger machen eigentlich. Wir sind ja alle total gestresst und busy und alle sind immer haben die Kalender voll und da einfach mal zu sagen, ich mache mal ein bisschen weniger, hilft nicht nur dem Klima, sondern auch uns als Gesellschaft, als Einzelpersonen. Und das Thema Suffizienz braucht einfach noch einen viel größeren Stellenwert, glaube ich, in unserer Gesellschaft.
Wenn jetzt jemand sagt, er möchte anfangen, er ist inspiriert heute, wo würdest du sagen, kann man ganz leicht was in seinem Alltag verändern?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Also ich würde da gar nicht irgendeine bestimmte Maßnahme jetzt vorschreiben oder empfehlen. Es gibt die sogenannten Low-Hanging Fruit, also die Dinge, die man am schnellsten irgendwie ernten kann. Und es ist für jeden unterschiedlich. Also ich kann jetzt nur von mir selber erzählen. Ich versuche immer in Bewegung zu bleiben, also nicht irgendwie zu sagen, so ich mache jetzt alles, was ich machen kann und das war's, sondern ich glaube, ich kann immer ein Stück weit in Bewegung sein und es ergeben sich auch immer neue Möglichkeiten. Also ich bin gerade dabei, so ein bisschen die Hafermilch für mich zu entdecken und klingt jetzt ein bisschen läppisch vielleicht, aber tatsächlich ist Ernährung ein ganz wichtiger Klimafaktor. Also als du mich vorhin gefragt hast, was sind die größten Klimakiller, hätte ich auch sagen können, Fleischproduktion will natürlich auch keiner hören. Ich bin nicht Vegetarierin, muss ich dazu sagen, aber ich esse sehr wenig Fleisch und genieße es, wenn dann halt sehr. Und ja, sich wirklich Gedanken zu machen, was schaufel ich da rein und muss das sein und wo kommt es her und was hängt damit zusammen? Und da ist für mich gerade Hafermilch so ein schönes Beispiel, wo ich mir denke, ja super, Hafer wächst hier, das sind keine Mandeln aus Kalifornien und kein Soja wobei das kommt auch meistens aus Europa von der Sojamilch, aber genau. Und das ist so ein bisschen eine Gewöhnungssache und mittlerweile schmeckt es mir mega gut.
Das ist spannend. Und sag mal sonst so in deinem, hätte schon noch gefragt, ob du Veganerin bist oder Vegetarierin. Wie machst du das? Hast du ein Auto? Wie reist du?
Ich habe kein Auto. Ich habe tatsächlich noch nie eins besessen. Ich habe einen Führerschein, aber ich habe nie eins gebraucht, weil ich wohne einfach, seit ich 18, 19 bin, in Städten. Und da war ich immer bestens unterwegs ohne Auto und fände das eher eine Last, so ein Auto zu haben. Also genau, ich fahre nicht Auto, ich bin nicht Vegetarierin, aber esse sehr wenig Fleisch, Käse. Ohne Käse kann ich nicht. Aber ja, ich bin da auch immer wieder am Hinterfragen und bin da auch auf Bio umgestiegen tatsächlich. Also Bio-Lebensmittel haben einfach einen geringeren Impact, was das Klima angeht, aber haben auch viele andere Vorteile, die ich persönlich sehr wichtig finde. Ansonsten, wie reise ich? Ich versuche schon viel mit dem Zug zu machen und war auch letztes Jahr in Schweden bei einer sehr guten Freundin mit dem Zug. Und da geht wahnsinnig viel. Ich bin nach London gefahren mit dem Zug dieses Jahr, so unterm Channel durch. Auch total tolles Erlebnis und auch total schnell eigentlich. Aber ich spare gerade auf eine Reise nach Japan und da werde ich nicht mit dem Zug hinfahren. Also ja, ich bin da auch fernab von perfekt und ich glaube, wir brauchen da auch eine ehrliche Diskussion drüber. Mir ist es lieber zu sagen, ja, auf das kann ich irgendwie noch nicht verzichten oder das möchte ich halt einfach, aber ich bin an anderen Stellen aktiv, statt gleich irgendwie so zu verteufeln oder zu sagen, na, wenn du das machst, dann kann dir das Thema ja nicht am Herzen liegen und da so zuzumachen. Also da brauchen wir einfach eine Offenheit miteinander.
Mir geht's manchmal so. Ich ärgere mich, wenn ich in den Supermarkt gehe und will Tomaten kaufen, dass die immer alle in Plastik eingepackt sind. Ja, also natürlich könnte ich jetzt zu einem Händler gehen, der mir die abwiegt und eine schöne Tüte in eine Papiertüte tut. Also zum einen versuche ich zum Beispiel konkret auf Plastik zu verzichten oder nicht zu verzichten, sondern es einfach, wenn es nicht nötig ist, nicht was Verpacktes zu kaufen. Aber bringt das wirklich was, wenn ich mit so einer kleinen Sache anfange?
Ich glaube ja, weil es mit viel mehr zu tun hat als einfach nur irgendwelche Bilanzen oder Zahlen und Kilozahlen von Plastik oder Tonnen, die wir produzieren, sondern ich glaube, es hat was mit gesellschaftlicher Transformation zu tun. Und letztlich brauchen wir Rahmenbedingungen von der Politik und die werden nicht kommen, wenn die Bevölkerung sich damit nicht auseinandersetzt. Also ich kann jetzt auch die klassische Antwort geben und sagen, wir sind fast 8 Milliarden Menschen und wenn jeder sagt, meins ist egal, dann haben wir das Riesenproblem, das wir haben. Also ja, es macht einen Unterschied, wenn jeder Einzelne was macht. Aber der wirkliche Benefit davon, finde ich, ist die gesellschaftliche Transformation, die dann auch der Politik den Mut gibt, den sie braucht, um Entscheidungen zu treffen, mit der nicht jeder Lobbyist einverstanden ist.
Du bringst mich genau zu meinem nächsten Punkt, der auf meinem Zettel steht, Politik. Jetzt habe ich den Eindruck, hier in Deutschland ist das Bewusstsein relativ groß. Aber was nützt es, wenn wir uns hier in Deutschland für was einsetzen und in China und in den USA die Verhandlungen dann blockiert werden?
Ja, man muss schon die Rolle Deutschlands im Gesamtkontext sehen. Wir sind zwar nur 1% der Weltbevölkerung, aber wir produzieren 2% der Emissionen. Also wir haben einen verhältnismäßig großen Einfluss für die Anzahl der Menschen, die wir sind. Unsere Pro-Kopf-Emissionen sind tatsächlich sehr hoch. Und wenn das Vorbild für andere ist, dann geht das Ganze ordentlich den Bach runter. Also da dürfen wir uns nicht so rausnehmen. Und tatsächlich streben ja viele an, so einen Lebensstil zu haben wie wir. Also da müssen wir uns echt gut überlegen, was wir da vorleben wollen. Andererseits, die chinesischen Pro-Kopf-Emissionen sind deutlich unter den deutschen. Ich weiß gerade nicht, wo sie liegen, aber also weniger als die Hälfte, bin ich mir recht sicher. Die amerikanischen sind höher. Klar, es ist ein Gemeinschaftswerk und wir müssen da alle gemeinsam mitmachen. Und auch das muss man mit bedenken. Und letztlich kann man sich nicht rausnehmen.
Sollte denn deiner Meinung nach die Politik noch mehr regulieren und vorangehen und auch Regeln, Gesetze erlassen?
Wie du schon sagst, Meinungsfrage im Gegensatz zu irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten, die ich erzählen kann. Meine persönliche Meinung ist ja. Ich verstehe nicht das große Problem mit den Regeln, denn wir leben ja nicht in einer Anarchie und das ist gut so. Und die Rolle der Politik ist es doch, Entfaltungsmöglichkeiten zu schaffen, bei denen aber niemand zu Schaden kommt. Niemand anderes. Deswegen gibt's Rauchverbote in Krankenhäusern und deswegen darf ich nicht im englischen Garten Landminen verbuddeln und solche Sachen. Also es ist gut, dass es Regeln gibt und wir wissen, dass wir Schaden anrichten mit unserem Verhalten und mit dem, wie wir das Klima mit anheizen. Und natürlich bin ich der Meinung, dass es dafür dann auch Regeln gibt zum Schutze der anderen Menschen und der Natur.
Wir haben jetzt gesprochen über das, was die letzten Jahre passiert ist mit unserem Klima und wie es heute ist. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, auf was laufen wir zu?
Ich fange mal im Heute an. Also was wir jetzt schon haben, ist, dass die Polkappen schmelzen und Permafrost auftaut und die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, die Meere versauern, also werden saurer und dadurch sterben die Korallenriffe ab. Das ist alles schon am Passieren. Auch das Thema klimabedingte Katastrophen, also Stürme, Dürren, Überschwemmungen, all diese Dinge nehmen zu. Es waren 165 im Schnitt ungefähr jedes Jahr weltweit und jetzt sind wir bei 329. Also es hat irre zugenommen und man kann jetzt nicht jedes einzelne Event quasi dem Klimawandel zuschreiben, aber die Statistik an sich spricht für sich, dass das passiert und davon sehen wir immer mehr. Und das ist auch das, was in der Zukunft immer mehr passieren wird. Dazu wird noch kommen, dass der steigende Meeresspiegel wirklich Land zerstört. Also die ersten Inseln sind schon untergegangen im Südpazifik und es wird weitergehen, dass wir Land verlieren und selbst Land, das noch quasi sichtbar ist, auf dem man noch laufen kann, wird versalzen. Das heißt, die Böden werden nicht mehr fruchtbar sein, das Grundwasser wird salzig sein und nicht mehr trinkbar. Ja, da wird viel Land unbewohnbar, da wird es viele Ernteausfälle geben und die UNO prognostiziert große Flüchtlingsbewegungen. Also eine sehr vorsichtige Schätzung von der UNO lautet 140 Millionen Geflüchtete bis 2050. NGOs prognostizieren eher 200 Millionen bis 2040. Also klar ist, da wird es viel Flucht auf der Welt geben müssen, denn die Leute werden nichts mehr zu essen haben, werden keinen Lebensraum mehr haben und werden weg müssen von da, wo sie sind.
Und können wir da wirklich noch was verhindern und was stoppen an dieser Entwicklung?
Wir können da noch verhindern, dass es maximale Ausmaße annimmt. Also es gibt was zu tun im Klimaschutz. Es gibt auch Leute, die sagen, das können wir ja schon vergessen, wir müssen nur noch Adaption, also Anpassung betreiben. Aber das sehe ich überhaupt nicht so und das ist auch nicht wissenschaftlich belegt, sondern wir können da noch viel tun. Aber wir müssen auch der Wahrheit ins Auge schauen, dass wir schon etwas angerichtet haben. Das Klimasystem ist träge. Das heißt, die Treibhausgase, die wir heute verursachen, die wirken sich erst in 20, 30 Jahren aus. Das heißt, selbst wenn wir heute aufhören würden, würde das Ganze noch gehörig weiterlaufen. Deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass sich da viele Dinge verändern werden. Und die Wirtschaftswissenschaftler sagen uns interessanterweise, dass die Schäden, die verursacht werden durch den Klimawandel, um ein Vielfaches teurer sein werden, als wenn wir heute Klimaschutz betreiben. Weil ja immer das Argument kommt, es ist so teuer. Aber die Schäden, mit den Schäden umzugehen, wird viel, viel teurer. Also es lohnt sich heute, alles Mögliche zu tun.
Bin da manchmal so im Dilemma und denke mir, dann kauft man sich ein E-Auto, dann braucht es aber Batterien, die wieder nicht umweltfreundlich sind, oder dann fliege ich nicht, aber der Sitz bleibt ja dann frei und dann fliegt das Flugzeug trotzdem. Wie geht's dir damit?
Ach, also beim Fliegen, da ist es so, dass wenn halt grundsätzlich weniger Leute fliegen, wird es irgendwann, wenn das Angebot nicht mehr angenommen wird, dann wird es weniger Flüge geben. Also das ist eine Sache, die lohnt sich, auch wenn mein Sitz frei bleibt, aber das, die Nachfrage generell zu senken, ist richtig. Beim E-Auto ist es so, dass die Batterien auch ihren Umweltimpact haben, keine Frage. Und das muss man auch mitrechnen. Es gibt auch viele soziale Probleme, also ganz schlimme Probleme beim Thema Batterien und so weiter. Aber die lassen sich lösen. Und da müssen wir ran, die müssen wir lösen. Was wir nicht lösen können, ist, wenn wir die Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen haben. Da gibt es zwar auch Technologien, aber die technologische Lösung wird es da nicht geben, sondern das Windrad können wir wieder abbauen. Aber die Treibhausgase, die draußen sind, die können wir nicht wirklich wieder einfangen. Also die Versuchung ist groß, und das habe ich auch die ersten 10 Jahre sehr viel erlebt, dass man immer wieder an den Punkt kommt, wo man sagt, ach Mann, das bringt alles nichts oder das klappt einfach nicht, wir kriegen das nicht hin. Und die Aufgabe ist, sich immer wieder aufzuraffen, und Martin Luther wird ja dieser Spruch zugesprochen, den er gar nicht wahrscheinlich selber gesagt hat, aber ich finde ihn trotzdem gut: wenn die Welt morgen untergeht oder wenn Jesus morgen wiederkommt, dann pflanze ich trotzdem heute noch einen Baum. Und mit der Einstellung müssen wir auch vorangehen, denn wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und deswegen ist es unser Job, einfach zu tun, was wir tun können. Und wir müssen da auch nicht verzweifeln. Da bin ich ja so froh drum als Christ, dass ich nicht verzweifeln muss, weil ich weiß, Jesus wird die Welt wieder heil machen. Also da bin ich wahnsinnig dankbar drum. Und deswegen wünsche ich mir umso mehr, dass wir da präsenter sind, weil wir da wirklich auch eine Hoffnung reinzutragen haben und von unserem Glauben erzählen können im Zusammenhang damit.
Jetzt habe ich gelesen, du bist erst während des Studiums Christ geworden. Wie kam das und wie hat es deinen Blick dann verändert?
Ich bin katholisch aufgewachsen, habe mich schon immer auch damit viel auseinandergesetzt, aber konnte es nicht so wirklich glauben tatsächlich. Viel diskutiert mit meiner besten Freundin schon immer. Und als ich dann in Kanada gelebt habe, da haben mich Arbeitskolleginnen mal eingeladen in die Kirche. Und mich hat es einfach sehr beschäftigt. Und als ich dann zum Glauben gekommen bin, da war das für mich wie so ein: das hast ja alles du gemacht, Gott. Also das ist ja alles dein Werk. Und ich habe es wirklich gefeiert. Das war ein totales Fest, mein Studium für mich. Und der Blick hat sich genau eben insofern geändert, dass ich jemanden hatte, bei dem ich mich bedanken konnte für all diese Schönheit und diesen Reichtum und diesen Humor auch in der Natur. Also ich kann mich ja wegschmeißen oft über so Vogelarten. Und jetzt kann ich da zu jemandem schauen und sagen, cool, hast du es gemacht, gefällt mir total gut.
Und dann kommt auch das, dass du sagst, da will ich mich drum kümmern, dass, oder mich dafür einsetzen, dass das erhalten bleibt, oder?
Ja, also eben auch dieser Schmerz darüber, dass es kaputt geht, der ist dadurch auch nochmal angestiegen, weil ich ja einen liebenden Gott kennengelernt habe, der die Menschen und auch die Natur liebt. Jesus ist für die ganze Welt gekommen tatsächlich, und sein Heilsplan umfasst auch die ganze Welt, lese ich in der Bibel. Und dann beschäftigt mich das umso mehr, wenn ich sehe, dass wir als seine Kinder das alles zerstören. Also Jesus, Gott hat die Welt ja tatsächlich für Jesus gemacht, nicht für uns. Fun Fact aus Galater 1, und sie gehört auch noch Gott. Und wir sind seine Gäste hier auf Erden. Und da muss man sich wirklich mal fragen, also als Gast ist es schön, wenn man sich wohlfühlt und wenn man sich ausbreitet, da wo man Gast sein darf und nicht total ängstlich in der Ecke sitzt aus Angst, was kaputt zu machen. Also wir dürfen Gebrauchsspuren hinterlassen, wir dürfen uns bedienen, was uns unser Gastgeber so alles hingestellt hat. Aber ich trash die Bude nicht und ich räume auch nicht den Kühlschrank leer, wenn andere Gäste da sind, und lasse ihnen nichts zu essen übrig. Also dieses Bewusstsein dafür, was wir da eigentlich tun, ist durch meinen Glauben noch mal viel mehr angestiegen und hat mir auch noch mehr Schmerz verursacht.
Jetzt engagierst du dich in der Micha-Initiative. Das ist, was ich so rausgefunden habe, ich kannte sie vorher nicht, eine weltweite Kampagne und ein globales Netzwerk, wo Christinnen und Christen sich gegen extreme Armut und für globale Gerechtigkeit begeistern möchten. Was macht ihr da zum Beispiel?
Ja, also vielleicht erkläre ich noch kurz, warum wir Micha heißen. Micha Deutschland e.V. mittlerweile hier. Wir heißen Micha wegen dem Propheten Micha und dem Buch im Alten Testament. Und da steht in Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet, nichts als dies. Gerechtigkeit üben, Gemeinschaft sinn lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Und das ist für uns so die Ausrichtung, die wir haben in unserer Beziehung zu Gott, zur Welt, zu unseren Nächsten. Was wir machen, ist sehr viel Bewusstseinsbildung. Also wir machen eben diese Kurse, Just People Kurse heißen die, Just im Sinne von nur oder gerecht, ist dann die Frage. Und beschäftigen uns damit, ja, was ist eigentlich unsere Rolle hier in der Welt und wer sind wir eigentlich auch in unserer Gottesbeziehung, in unserer Beziehung zu anderen und in Beziehung zur Schöpfung. Wir machen viel Gottesdienste in Gemeinden, werden da auch oft eingeladen, das zu machen. Und wir machen aber auch sehr viel politische Arbeit. Also wir haben einen 1,5 Hauptamtliche, die sind in Berlin und die machen da viel politische Arbeit. Und auch wir in den Ortsgruppen, wie wir so verteilt sind in Deutschland, sind viel in Kontakt mit lokalen Politikern und sind da im Gespräch, um da quasi auch mit denen zu erarbeiten, was müsste sich eigentlich verändern und wie ist unsere christliche Perspektive darauf, um ihnen das auch mitzugeben.
Toll. Wie nimmst du denn eigentlich sonst so die christliche Szene wahr? Ist da ein großes Bewusstsein für den Klimaschutz oder sind wir da eher nicht so gut unterwegs?
Ich bin ja viel in anderen oder in generell Umweltnetzwerken unterwegs, eben auch dem Klimaherbst in München. Und da vermisse ich schmerzlich die Christen tatsächlich. Also es gibt so ein paar Player, Miserio und so weiter, die sich da weltweit auch einsetzen, die dann schon da sind, weil die auch mit den Auswirkungen des Klimawandels zum Beispiel sehr viel zu tun haben und dieses Leid vor Ort auch sehen. Aber an sich fehlen da wirklich sehr die christlichen Player und die Einstellung der Christen dazu ist, also sie wird ein bisschen besser, würde ich sagen. Ich habe dazu keine Statistik oder so das rein subjektive Wahrnehmung. Viele, gerade junge Leute, haben das sehr gut verstanden und kriegen da auch viel mit. Aber ich begegne immer wieder auch Menschen, die zum Beispiel gar nicht glauben, dass es den Klimawandel gibt.
Du hast mal gesagt, es braucht aber auch Mut, sich zu engagieren und sich für was zu verpflichten. Was meinst du damit?
Ja, es ist nicht unbedingt der Weg, den einen die Welt so aufzeigt. So, werd was Tolles, verdien gut Geld, mach tolle Urlaube. Das wird einem so aufgezeigt. Und den Mut, das meine ich damit, dass ich sage, ich überlege mir, was ich eigentlich, man spricht davon, Handabdruck auf der Welt hinterlassen will. Wir alle hinterlassen einen Fußabdruck, quasi ökologisch auch gesehen. Aber ich kann auch einen Handabdruck hinterlassen, dass ich sage, ich verbessere auch was in der Welt. Ich verändere was wirklich ganz bewusst, wie man das mit so einer Hand tut. Und dazu braucht es Mut, weil das so ein bisschen gegen den Strom geht auch manchmal. Da verdient man vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht nicht, aber die meisten schon. Da trifft man eben auch Entscheidungen, die nicht so ganz im Flow der Gesellschaft sind.
Wie ist denn das so, dass die Reaktionen auf dein Engagement? Gibt es nur positive oder gibt es auch manchmal Leute, die sagen, Marianne, was machst du da eigentlich? Oder sind skeptisch?
Definitiv alles. Also ich habe, glaube ich, schon alles an den Kopf geworfen bekommen. Sehr gemischt, auch im eigenen privaten Umfeld. Kann auch sehr schmerzhaft sein, muss ich sagen. Aber ich habe da auch über die Jahre gelernt, gnädig zu sein. Auch mit mir selber. Ich glaube, Menschen mussten auch mit mir gnädig sein, weil wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ist es ganz elementar. Also dann bewegt es einen ganz tief drin. Und dann hat man auch nicht immer die besten Formulierungen und dann hat man auch nicht immer die Geduld für alles, was einem da so entgegenschwappt an Gegenargumenten. Also da bin ich dankbar für alle, die da Geduld mit mir hatten und Gnade. Und andersrum geht es mir jetzt auch genauso. Also ich erlebe da sehr viel an Rückmeldungen und mir ist da auch ein dickeres Fell gewachsen, auf jeden Fall. Aber mich schmerzt schon immer noch, dass da so viel Unverständnis und Ablehnung oft da ist, wo es doch eigentlich darum geht, wirklich unseren Gott zu ehren, mit dem, wie wir uns verhalten und darum geht, die Nächsten zu lieben und Leid zu verhindern. Und das ist doch eigentlich keine schwere Entscheidung für uns.
Und wenn du dann manchmal müde wirst, könnte ich mir vorstellen, müde davon, sich zu engagieren und dafür zu kämpfen. Was machst du dann?
Also hauptsächlich zwei Dinge. Das eine ist, dass ich die Natur genieße. Also ich bin tatsächlich ein Vogelfan. Und neulich hatte ich irgendwie eine ganz harte Woche auch in der Arbeit. Und dann habe ich mir ein Vogelbuch gekauft und habe das gefeiert, dass Gott einfach die Welt schön gemacht hat. Und es ist für mich auch echt heilsam, immer wieder rauszuschauen und dankbar zu sein, weil ich glaube, wir sind es so gewohnt, dankbar zu sein für Dinge, die uns irgendwie nutzen und die für das, was ich habe in meinem Alltag und in meinem Leben. Und einfach rauszugehen und Gott zu bewundern für das, was er gemacht hat, auch wenn es mit mir gar nichts zu tun hat und ob die Meise jetzt da ist oder nicht. Aber Gott hat sie gemacht und Gott hat sie toll gemacht. Und mich darüber mit ihm zu freuen, ist für mich wahnsinnig heilsam. Und das andere ist, dass ich sehr dankbar bin, mittlerweile Verbündete zu haben. Also gerade die Micha-Initiative oder Micha Deutschland und auch andere, auch in meiner Gemeinde, da wirklich im Gespräch sein zu können, da auch mal wirklich klagen zu können, dass das auch einfach wehtut, wenn man da ständig Gegenwind erhält für etwas, was man eigentlich so wichtig findet und wo man sieht, dass es wirklich Leid zu verhindern gibt. Und dass man da so oft auf Unverständnis stößt, muss ich auch manchmal klagen können. Und manchmal will ich auch einfach mit Leuten zusammen sein, wo ich mich nicht erklären muss. Und das ist gut, dass ich die mittlerweile habe. Das hatte ich am Anfang nicht oder sehr wenig. Und das waren sehr einsame Zeiten manchmal.
Jetzt kommen wir zu den drei Fragen am Ende jedes Podcastes. Und das passt zu den Vögeln. Ein bisschen wundert es mich, dass du in der Stadt lebst. Hast du manchmal das Bedürfnis, lieber auf dem Land zu leben?
Nein, überhaupt nicht, lustigerweise. Ich bin so im Speckgürtel von München aufgewachsen. Also wir haben Land dazu gesagt, aber mittlerweile weiß ich, es ist überhaupt nicht Land. Es ist S-Bahn-Bereich und ich bin totales Stadtkind trotzdem. Also ich liebe die Stadt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich Ameisenhaufen toll finde. Also ich mag die Stadt als so einen lebendigen Ort und ich muss auch immer wieder raus und ich liebe die Natur. Aber ich bin wahnsinnig gerne in der Stadt und habe auch also München ist mir gerade groß genug. Weil in München habe ich noch das Gefühl, dass wir wirklich verbunden sind mit anderen Teilen der Welt. Und es hat vielleicht auch was mit meinem Elternhaus zu tun, das von zwei Kontinenten kommt und so. Also, dass ich einfach ich brauche eine Connection zur Welt und die habe ich in der Stadt.
Ich stelle dir jetzt einfach mal ein paar mehr Fragen, und weil ich habe so gut. Was wäre dir lieber, 45 Grad draußen oder minus 20 Grad, jetzt da, wo du lebst?
Also minus 20 Grad habe ich erlebt und weniger sogar. Ich habe in Winnipeg gelebt ein Jahr lang und da hat es minus 30 Grad im Winter und das überlebt man. Aber es war nicht schön. Plus 45 finde ich allerdings wahnsinnig viel. Also ich finde, ab 30 Grad fängt es langsam an, dass ich nicht mehr gut arbeiten kann. 45 Grad ist zu viel, dann würde ich tatsächlich ausnahmsweise die minus 20 Grad nehmen.
Und in welches Land oder in welche Region würdest du gerne unbedingt noch in deinem Leben mal reisen? Und warum?
Schwierige Frage, weil ich eigentlich überall noch gerne hin möchte. Also Japan ist so ein Land, das mich fasziniert, wo ich gerne hin möchte. Ja, am liebsten würde ich, also wenn es den Klimawandel nicht geben würde, dann würde ich ständig in der Welt rumchatten, weil ich es einfach zu faszinierend finde, sie nicht zu sehen.
Was war das Verrückteste oder das Mutigste, das du jemals gemacht hast?
Mein Gedanke gerade ist Bungee-Jumping, 5-mal oder so, aber so mutig ist es vielleicht auch wieder nicht. Viele fanden es mutig, dass ich mit 19 meine Sachen gepackt habe und nach Kanada gezogen bin, mir ein One-Way-Ticket gekauft habe und los bin. Aber ich selber, das ist eine sehr tiefe Frage, da habe ich gerade ganz viele Gedanken im Kopf und mich frag mich. Ich denke gerade, Jesus mein Leben gegeben zu haben, ohne zu wissen, was passiert. Ich denke an die Sterbebegleitung meines Vaters tatsächlich. Das hat auch sowas wie Mut gebraucht. Darüber muss ich, glaube ich, erst mal nachdenken, was ich da als Antwort geben würde. Das Mutigste, was ich je getan habe. Ich habe letzten Herbst einen Menschen interviewt in der Markuskirche in München, der mir so ein Held ist quasi. Und das hat zwar jetzt nicht in dem Sinne Mut gebraucht, weil der war total freundlich. Der heißt Bill McKibben, ist auch Christ und ist ein Journalist aus den USA, der quasi als erster ein Buch für die Öffentlichkeit geschrieben hat über den Klimawandel vor 30 Jahren und das Ganze wirklich ins Rollen gebracht hat. Und als ich die Gelegenheit bekommen habe, den zu interviewen, da war ich monatelang super aufgeregt. Also irgendwie hat es schon mit Mut zu tun gehabt, aber es war keine Mutprobe in dem Sinne. Es war total schön.
Und es hat dich wahrscheinlich nachhaltig beeindruckt.
Ja, sehr.
Letzte Frage. Hast du manchmal Angst vor der Zukunft?
Ja, wenn man sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt, dann ist es quasi unmöglich, sich da nicht Sorgen zu machen, Angst zu bekommen. Nicht nur für sich selber, sondern auch für ganz viele andere Menschen in der Welt. Und ich glaube, wen das kalt lässt, der hat es noch nicht verstanden. Aber ich habe auch große Hoffnung für die Zukunft. Und ich habe auch einen Frieden, merke ich immer wieder, den viele andere nicht haben in der Szene. Und freue mich dann, da sein zu können mit meinem Frieden in der Szene.
Vielen Dank, Marianne.
Sehr schön war es. Vielen Dank, Verena.
Ich denke, dass der eine oder andere jetzt vielleicht von euch eine Idee hat, wie er in Zukunft einen kleinen, aber wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Wir haben ja das Thema nur so anreißen können, habe ich das Gefühl gehabt. Wo finden denn Leute, wenn sie noch mehr Infos haben wollen? Wo kann man sich da irgendwo schlau machen?
Also bei der Micha-Initiative, micha-deutschland.de auf jeden Fall, aber auch bei allen möglichen NGOs, Vereinen, Verbänden, die sich dazu engagieren, also Bund Naturschutz, Greenpeace und so weiter, haben super gute Informationen aufbereitet. Da wird man wirklich schlau und auch die Bundesregierung, das Umweltbundesamt vor allem, hat da gute Webseiten.
Wunderbar. Vielen Dank für den Tee. Vielen Dank für deine Zeit, für den Abend bei dir. Und wenn ihr Inspire jetzt abonnieren wollt, das würde mich natürlich riesig freuen und ist kostenlos, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Eure Verena Reiner.